zur Geschichte der christlichen Spiritualität gehört eine Figur vielleicht wie keine andere, und das ist Franz von Assisi. Noemi, du verbindest was mit Assisi. Erzähl mal kurz, löst es was aus bei dir?
Also wenn ich Assisi höre und eben auch den Namen Franziskus von Assisi, Franz von Assisi, dann denke ich an eine meiner schönsten Studienerinnerungen, glaube ich. Und zwar bin ich mit dir, Daniel, damals, das ist einige Jahre her, sind wir nach Assisi gegangen zu Fuß. Also wir sind gewandert, gepilgert, könnte man vielleicht sogar sagen. Und wenn ich an Assisi denke, dann denke ich an diese umbrische Landschaft, an die Hügel. Für mich ist das ein Ort, wo Himmel und Erde einfach total nahe sind.
Ja, wir reden über die christliche Spiritualität. Wir haben uns schon verständigt darüber, was hat es mit dem Begriff Spiritualität auf sich? Wir haben über die Antike geredet, ganz eigener Rahmen, in dem Menschen versuchen, also Nachfolge im religiösen Sinne zu leben, Martyrium für den Glauben, sogar das Leben hingeben, dann die Erfahrung von Wüste, raus aus den Zentren, aus der Stadt, einen Unterschied setzen, einen Abstand schaffen, aus dem man dann wieder eine Spannung bezieht und sich überlegen kann, wie lebt man den Glauben. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter ins Mittelalter. Ganz anderer Bezugsrahmen. Und wir springen gleich ein paar Jahrhunderte. Wir können jetzt hier nicht über alles reden und haben uns überlegt, über eine zentrale Figur zu reden, die wahrscheinlich ja kulturgeschichtlich weithin bekannt ist. Und viele Menschen würden sagen, wenn sie über das Christentum reden, welche Figuren gibt es da? Ja, da gibt es diesen Franziskus, Franz von Assisi. Ein Papst in der jüngeren Zeitgeschichte hat sich sogar nach ihm benannt. Wir wollen überlegen, was ist jetzt dieser Impuls, der von Franz ausgeht, von Franz von Assisi ausgeht. Noemi, du hast da gerade so schön beschrieben, der Ort Assisi, das ist wirklich die Landschaft Umbriens, diese hügelige Weite. Für viele Menschen bis heute ist ein Pilgerort im Christentum, neben Rom in Italien wahrscheinlich einer der zentralen, vielleicht der zweitwichtigste christliche Pilgerort. Ja, habt ihr auch Verbindungen mit der franziskanischen Ausdrucksform des Christlichen, oder ist es für euch in irgendeiner Weise, ist es eine Bedeutung?
Ehrlich gesagt, ich habe noch nicht so viele Berührungspunkte damit. Nein, also ich war auch noch nie in Assisi. Nein, also ich bin gespannt, was sich heute ergibt.
Bei mir ist es auch nicht so unmittelbar. Wegen der Franziskaner, die ich kennengelernt habe, bevor ich Franz von Assisi und Assisi kennengelernt habe, ist das für mich viel stärker verbunden. Also diese Figur mit den real existierenden Franziskanerorden und Kapuzinerinnenorden, die ich kennengelernt habe.
Und natürlich für mich durch den Papst Franziskus.
Das hat mich komplett erstaunt. Das war wirklich Das war eine Überraschung, das kann man wohl sagen, wenn man so diese Geschichte ein wenig kennt, dass sich ausgerechnet ein Papst nach dem benennt, der quasi auf alles verzichtet hat. Das ist schon ein sehr starkes Ding gewesen. Ja.
Das ist für mich auch so das, was ich mit Franziskus verbinde, also diese Armut, Bescheidenheit, Einfachheit. Aber ich glaube auch sehr stark geprägt eben durch Papst Franziskus, der das ja so in den Vordergrund gestellt hat. Aber ich glaube, es gibt noch mehr. Also franziskanische Spiritualität ist noch mehr. Und ja, da bin ich gespannt. Ich glaube, da wisst ihr mehr als ich. Bin gespannt, was ihr sagt.
Der Impuls, für den die franziskanische Art der Christusnachfolge steht, ist dann im Hochmittelalter eben genau das, was du gerade benennst, nämlich die Nachfolge des armen Christus. So, also wer war Franziskus? Der war Sohn eines reichen Tuchhändlers in Assisi. Ja, also der Vater von Franziskus war sozusagen, gehörte zur globalen Elite seiner Zeit. Tuchhändler, ist zu den Wirtschaftszentren Mittel- und Oberitaliens und Frankreichs und Flanderns gereist. Das war sein Leben und hat Tücher eingekauft, verkauft, gehandelt, in Färbereien ein- und ausgegangen und gehörte sozusagen zur urbanen Elite Assisis und Stadtrepubliken, die sich in dieser Zeit in bürgerlichem Wohlstand und Reichtum also gezeigt haben. Und solch eine Laufbahn war für den Franz vorgesehen. Der hätte das Haus seiner Eltern übernehmen können.
Und ich glaube, der hatte auch wirklich schon an diesem Leben teil. Also man weiß natürlich nicht ganz, ganz viele Dinge. Also vieles ist auch so mit Legenden umrankt und überlagert durch Legenden. Aber man geht, glaube ich, schon davon aus, dass er auch als junger Mann wirklich schon selber auch als Tuchhändler tätig war und da irgendwie Teil hatte an diesem, ja, eher vielleicht auch luxuriösen Leben für diese Zeit.
Und das war für mich immer ein Problem, er war Soldat im Krieg. und dann natürlich auch Kriegsgefangener, was er überlebt hatte. Ich frage mich wie, auf jeden Fall war das eine schlimme Zeit für ihn. Und er hat nachher noch einmal die Idee gehabt, den Krieg zu ziehen. Diese Idee, Palästina, Jerusalem zu befreien, das ist schon alles sehr gewöhnungsbedürftig für einen jungen Theologiestudenten, der sich mit Franz beschäftigt hat.
Zugleich aber auch die Gefangenschaft für ihn, Wendepunkt, einjährige Gefangenschaft. Also ich glaube, aus dem Städtekrieg mit Perugia, ist Assisi Perugia dann gefangen genommen worden. Irgendwann dann Begegnung mit konkretem menschlichen Leid, also mit Aussätzigen. Und das ist ja in der damaligen Zeit ohne professionelle Krankenvorsorge, Versorgung ein Riesenthema. Wie geht man mit hoch ansteckenden Krankheiten um eine Stadtgemeinschaft zu schützen? Ja, man baut eben Leprahäuser und Aussätzigenhäuser vor den Mauern der Stadt, wo die Menschen auch mehr durch Almosen als durch professionelle Pflege versorgt werden, ist fast schon zu viel gesagt, vor sich hin vegetieren, hausen. Und Franziskus nimmt das war, merkt, da ist echtes Leid. Und was passiert denn damit? Und lässt sich irgendwie davon berühren? Fühlt sich davon irgendwie getroffen, angesprochen? Und das scheint eine Wende bei ihm ausgelöst zu haben und einen Weg geöffnet, für den er dann steht bis heute. Nämlich, Christus ist eigentlich zu finden in den Menschen und den Figuren am Rande, außerhalb des Mainstreams, der etablierten Welt, des Wohlstandes, sondern an deren Rändern, bei Armen, bei Ausgeschlossenen, bei denen, die nicht Anteil haben an der Fülle des Lebens. So. Das ist also eine regelrechte Bekehrung, die bei ihm wohl individuell stattfindet. Da gibt es die berühmte Szene, ist ja auch dargestellt in Assisi, in Gemälden, also in der Basilika dort, wie er seinem Vater das wohlhabende Gewand auszieht, vor die Füße wirft und sagt, ich ziehe mir also ein Bettlergewand um und ich will ein ganz anderes Leben führen, als du es für mich vorgesehen hast. Und das ist für mich authentischer Ausdruck meines Glaubens.
Und damit verbunden auch so diese Idee, ich glaube, es ist quasi so natürlich legendarisch eben überliefert, dass er dann auch sagt, dass er ganz nackt seinem Gott quasi gegenübertritt. Also so, dass quasi diese ganze Äußerlichkeit abgelegt wird und er einfach so, wie er ist, sich Gott zuwendet.
Meines Erachtens sind das auch nicht nur meines Erachtens, das habe ich von Gerd Theissen. Das sind die zwei Hauptmerkmale christlicher Moral, wenn es sowas gibt. Von der Bibel her. Das eine ist die Nächstenliebe, Selbstliebe, Gottesliebe. Und das zweite ist der Statusverzicht. Und Statusverzicht, das hast du, Daniel, gerade sehr schön beschrieben, eben da steht der Vater, Establishment, und da ist der Sohn und der verzichtet genau darauf. Das ist auch bei den Wüstenvätern, glaube ich, ein wichtiges Element. Dieser Statusverzicht, du stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöhst die Niedrigen, heißt es da im Magnificat, das ist ein elementares Stück unserer eigenen Kultur. Das entdecke ich da wieder, das finde ich sehr attraktiv.
Aber der Unterschied zu den Wüstenvätern ist ja bei Franziskus, glaube ich, dass er in der Welt bleibt. Er geht ja nicht in die Wüste,
ja,
oder?
Also für mich ist der größte Unterschied der, das stört mich auch ein bisschen, dass er so furchtbar kirchlich war. Das heißt, ihm ging es ganz stark darum, kirchliche Anerkennung zu bekommen. Er ist selber zum Papst gegangen, also nach Rom gelaufen. Und das ist bei den Wüstenvätern kein Element, das ich entdeckt hätte. Also diese ganz starke Bindung an die römisch-katholische Kirche, wie sie damals eben auch für ihn ganz in der Nähe, nämlich in Rom, residiert hat. Das wollte er, das war für ihn ganz wichtig, diese Anerkennung dessen, was er lebt, offiziell von der Kirche als eine Form, die kirchlich akzeptiert ist.
Aber das ist natürlich Anfang des 13. Jahrhunderts auch etwas anderes, Kirche, als im 2., 3. Jahrhundert.
Da gab es das ja noch gar nicht in der Form, ne? Ja.
Und ich glaube, was man auch noch dazu sagen muss, ohne dass ich jetzt kirchenhistorisch total bewandert wäre, aber ich glaube, in dieser Zeit, in der Franziskus sich ja diesem Armutsideal zuwendet, ist er ja nicht der Einzige, der das tut, sondern es gab auch andere Gruppierungen, wie zum Beispiel die Waldenser, glaube ich, hießen die. Und da gab es auch wirklich so kircheninterne Spannungen, diese Gruppierungen wurden zum Teil eben auch von Rom her dann verboten oder verbannt. Und ich glaube, dass man vielleicht diese Bestrebungen der Anerkennung auch darin sehen muss, dass sich Franziskus mit seinem Ideal in einem Spannungsfeld befunden hatte und halt auch wollte, dass irgendwas auf Dauer gestellt werden kann.
Also vielleicht kann man noch mal einen Schritt zurückgehen, wie die Franziskus-Geschichte weitergegangen ist. Der hat dann dem Vater die Kleider vor die Füße geworfen, gesagt, ich will ein anderes Leben leben, ein Büßergewand übergezogen und ist dann konkret erstmal rausgegangen, ist in den Wäldern und in den Hügel, in der Hügellandschaft rund um Assisi herumgezogen und hat sich konkret um Aussätzige gekümmert, hat irgendwann ein Erweckungserlebnis gehabt in einer zusammengefallenen kleinen Kapelle im Wald. Franziskus, du bist berufen, baue diese Kirche wieder auf, wird dann gedeutet, was heißt diese Kirche, diese Kapelle oder ja, die Kirche als Institution. Er hat dann konkret erstmal diese Kapelle wieder aufgebaut und daraus hat sich eine Bewegung um ihn herum, eine soziale Bewegung um ihn herum gebildet. Er war attraktiv und ein Beispiel für andere. Und das waren dann die ersten anderen Brüder, die einen ähnlichen Weg, die ihm folgen wollten, auch ausgestiegen sind aus einem bürgerlichen Leben, sich mit Franziskus auf den Weg gemacht haben. Die haben sich dann genannt die Minderbrüder. Bis heute sagt man zu den Franziskanern Fratres Minores, OFM, ja, eine Ordensabkürzung, Ordo Fratrum Minorum, also Orden der Minderbrüder, im Unterschied zu denen, die in Festen, jetzt benediktinisch, ja, Benedikt von Nursia, das Klosterideal, das monastische Ideal, in guten, am Fluss liegend gebauten, tollen Klöstern mit Landwirtschaft drumherum. Ja, das ist also ein Gegenmodell von Nachfolge. Franziskus, die Franziskaner, die Minderbrüder, die wollen keine Stabilitas loci, also keine Stabilität an einem Ort, wo sie immer bleiben, den sie gut bewirtschaften. So attraktiv das zu anderen Zeiten war, für Franziskus heißt die Berufung, wir müssen dorthin gehen, wo die Not ist. Und die Not ist groß in unserer Welt des 12. und 13. Jahrhunderts. Und das will er dann irgendwie auch anerkannt haben, kirchlich. Und er verhandelt mit dem Papst, Markus, du hast es ja erwähnt, Innozenz dem Dritten, weil er anerkannt haben will, auch so wie wir das machen, ist das für unsere Zeit ein authentischer und angemessener und vielleicht notwendiger Ausdruck, ja, der Berufung zum Christsein.
Und das war richtig neu bei Franziskus. Oder also so diese Art des Mönchtums gab es vorher nicht.
Also das ist die Armutsbewegung des Mittelalters, das ist auch ein fester Begriff und ein Paradigma, ein Modell. Für den steht Franziskus vielleicht als die prominenteste Gestalt, aber es reiht sich ein in eine Corona, in einen Kreis von Bewegungen, die man unter Armutsbewegung des Mittelalters versteht, die Waldenser, die Humiliaten. Ja, in Oberitalien, in Mailand gibt es die sogenannten, die Armen, man spricht von den armen Lombarden, ja, die lothringischen Bauern. Es sind verschiedene soziale Gruppen.
Auch die Dominikaner, die gegründet wurden, am Bettelorden. Aber was mir immer, ja, ich gebe es ja zu, es gab ja auch die benediktinische Reform dann gleichzeitig, die Zisterzienser waren nämlich. Und die sind nicht in die Städte, die sind an die Flüsse und haben selber gearbeitet, hart gearbeitet, auch in der Natur sozusagen ohne Hilfsmittel zunächst einmal. Und das, die haben quasi dieses Ideal, wir ziehen uns zurück, in Wüste in Anführungszeichen, weitergeführt in Kombination mit dem Armutsideal. Hingegen diese anderen Orden, zum Beispiel die Franziskaner, nachher die Kapuziner oder die Dominikaner, die sind in die Städte gegangen, die haben in die Städte rein, das sieht man ja heute noch, das sind die tollsten Gebäude an den tollsten Orten in den großen Städten Europas, das sind überall Franziskaner und Kapuzinerinnenklöster, das sind ja Frauen und Männer von Anfang an gewesen, die noch da sind, und diese Zisterzienserinnenklöster, die sind nicht in den Städten. Das sind unterschiedliche Ausdrucksformen, man kann das eine toller finden als das andere.
Aber das liegt doch auch daran, dass dieser Beziehungsgedanke bei Franziskus so wichtig ist, oder? Also das fällt mir jetzt gerade noch ein, was ich auch noch mit Franziskus verbinde, ist dieser Gedanke der Geschwisterlichkeit. Auch in der ökologischen Diskussion kommt es ja heute immer wieder so, Franziskus als der Vorreiter ökologischen Denkens, dass er dieser Sonnengesang, der ja so ganz bekannt ist, also diese Sicht auf die Schöpfung, dass alles miteinander verbunden ist, auch Mensch und Tier und Pflanzen und alles in Beziehung zueinander steht. Und also das ist jetzt meine Idee.
Genau, und das kommt auch in der Enzyklika von Franziskus, vom Papst Franziskus, genauso zum
Fratelli
Ausdruck.
Fratelli Tutti.
Ja. Oder, ja. Das Laudato Si.
Ah, Laudato Si.
Ja, Laudato Si. Ja. Und da gibt es eine innere Verbindung zwischen diesen beiden Männern, die faszinierend ist, durchaus, ja.
Aber das ist genau Franziskus. Also eine neue Selbstwahrnehmung des nachfolgenden Menschen oder des gläubigen Menschen. Nämlich, ich bin als Geschöpf Gottes Teil einer umfassenden Schöpfung und eines umfassenden Schöpfungswillens sozusagen, der die anderen um mich herum genauso berührt, getroffen hat wie mich. Und deshalb bin ich in engster Verwiesenheit und Solidarität, Verbundenheit mit den anderen. Und wenn ich mich nicht so sehe, wenn ich mich als herausgehoben fühle oder besseren Standes oder weil ich geweiht bin und Kleriker bin, bin ich irgendwie drüber. Und dann verfehle ich meine christliche Berufung. Und Franziskus ist der, also dieser Schöpfungsgedanke. Und deshalb hat Papst Franziskus also seinen Namen so gewählt und ist es auch legitim, eben Franziskus, Franz von Assisi zum Signum, also eines heute höchst aktuellen Kampfes, um eine Relativierung des Anthropozentrismus zu machen, also um eine Weitung unseres Begriffs von Sorge für das gemeinsame Haus der Schöpfung, das nicht nur bestimmte Menschen betrifft, auch nicht nur Menschen, sondern auch alle anderen Geschöpfe, Tiere, Tierethik, umfassende Schöpfungsethik. Da ist Franz von Assisi schon ein Pate auch für.
Ich bin halt ein bisschen skeptisch, wenn man grundsätzlich, nicht bei Franz, sondern grundsätzlich, wenn wir Spiritualität und diese großen Gestalten, Männer, Frauen unserer Geschichte zu schnell mit Moral verbinden. Das kommt meistens nicht gut. Was mir jetzt in den Sinn kommt, ist, du hast natürlich schon recht und das ist heute eine der wichtigsten Fragen, wie wir umgehen damit, dass wir in einem großen ökologischen Zusammenhang leben und der ist gewaltig aus den Fugen geraten. Aufgrund unseres Handelns. Das sehe ich in keiner Weise anders. Nur bei Franz, ich meine, ich versuche mir das substanziell vorzustellen. Du verzichtest erstmal auf die Heizung. Und ich weiß, der italienische Winter ist auch kalt. Dann verzichtest du auf den Arzt und die Arzneimittel. Und dann stirbst du halt, wenn du stirbst, wenn du krank bist. Oder. Das ist ja auch erst einmal eine sehr radikale Art und Weise, etwas zum Ausdruck zu bringen. Und das war ihm, glaube ich, ziemlich ernst.
Also, und ich glaube, er war auch zeitlebens ziemlich gebrechlich. Also er ist, glaube ich, durch ganz Europa zwar gereist, aber es ging ihm gesundheitlich immer wieder schlecht. Und er wurde immer wieder von seinen Gebrechen zurückgehalten. Und ich meine, er ist auch ziemlich jung gestorben, wenn ich mich nicht täusche.
Es gibt eben auch dieses Element, ich gebe es ja zu, das war am Anfang meine Schwierigkeit beim Einstieg. Es gibt ja auch dieses Element der Franziskanerpredigten. Und das sind in der Regel Moralpredigten. Die haben zwar vielleicht auch ihr Gutes in der Geschichte gehabt, aber die haben auch sehr viel Skurriles gehabt. Und das ist auch nicht Franz, sondern das ist das, was daraus geworden ist. Ja, da muss man auch zweimal hinschauen, glaube ich.
Aber ich habe deinen Punkt gerade nicht so ganz verstanden. Also ich kann es total nachvollziehen, dass dich das stört, wenn Spiritualität sofort mit Moral verbunden wird. Das sehe ich auch als problematisch. Und dann hast du gesagt, Franz von Assisi war sehr gebrechlich. Dann stellt man erst die Heizung ab und dann verzichtet man noch auf den Arzt und so weiter. Aber was hat das jetzt mit der Moral zu tun?
Ja, dass das erst einmal keine ökologisch-ethische Botschaft hat, sondern erst einmal eine Botschaft des Elementaren. Ich will mich reduzieren auf das Elementarste, was ich bin, Teil dessen, was auch die Tiere sind und andere Menschen, die gar nichts haben, sind. Und das ist sehr ernüchternd, was dann passiert. Das wollte ich damit betonen. Das ist keine unmittelbar in die Umweltethik übersetzbare Form von Hinweis. Ich mache jetzt mal eine Fantasie. Wir sollten jetzt, doch schrieb auch Papst Franziskus, bescheidener leben. So wie Franz. Das ist meines Erachtens sehr sperrig. Das eignet sich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das der Geist der Spiritualität war von Franz. Du hast es ja, Daniel, beschrieben. Da ging es auch um Gottsuche. Es ging um die Suche nach dem Wesentlichen und nicht um die Frage, wie wir jetzt uns genau verhalten sollten gegenüber ganz bestimmten, also nicht moralisch gemeint.
Ne? Franz ist kein Sozialreformer seinem Selbstbild nach, sondern ein Gottsucher.
So, das ist hast du es sehr schön formuliert. Ja. Wenn das verloren geht, dann fehlt der Kern sozusagen, die Seele vom Ganzen.
Ja, vielleicht, also an der Stelle weiterdenkend, das Innovative oder das Revolutionäre dieses Einsatzes im Hochmittelalter der Armutsbewegungen im Christentum, für die Franz vor allem steht, ist es, dass es quasi die soziale Basis für Nachfolge unglaublich ausweitet. Es ist jetzt das ganze Volk, also die Bevölkerungsmassen, die Träger, potenziell zumindest Träger authentischer Christusnachfolge werden können und nicht ein ausgewählter, gebildeter, geweihter Klerus. Also es gab ja auch ursprünglich, die Wüstenväter waren keine geweihten Priester und Kleriker, aber nach Benedikt sind auch die in den Klöstern Lebenden immer mehr geweiht worden und es waren irgendwie dann alles Priester. Und da tauchte die Frage auf, für wen ist der Glaube denn auch für Laien da? Kann der von Laien, wir Moderne tun uns schwer, aber das ist eine reale Frage. Können auch Laien, nicht Geweihte, legitim und authentisch den Glauben leben und Zeugnis sein, vollgültig Zeugnis sein für Christusnachfolge? So. Und auf die Frage gibt jetzt die einsetzende franziskanische Bewegung eine ganz klare, eindeutige Antwort. Ja, das geht. Denn Christus findet man dort und dort und dort, an den Rändern, bei den Armen, bei den Ausgeschlossenen. So. Das geht überein mit der Theozentrik dieses Gedankens, ja. Aber das ist das, bis heute finde ich auch etwas, was das Neue, und das sollte bis heute, die katholische Kirche wird dadurch ja auch aufgewühlt. Also das ist ja auch was, was in der katholischen Kirche, die bis heute von der Unterscheidung Geweihte, Nicht-Geweihte lebt, ja, Klerus, Laien, zentrale Differenz im katholischen Kirchenbild, war Papst Franziskus irgendwie ein Querschläger, und dieses franziskanische Ideal ist bis heute etwas, was da auffühlt. Und das Spannende finde ich jetzt, und deshalb finde ich gut, dass Franziskus so kirchlich war, denn es ist ein revolutionäres Ideal, das im Inneren ansetzt. Wenn er nicht so kirchlich gewesen wäre, dann könnte man ihn heute viel leichter sozusagen ausgemeinden und sagen, ja, irgend so ein Sozialapostel da im 12. Jahrhundert hat halt da irgendwas fürs christlich erklärt, betrifft uns aber nicht. Wir sind die Heilige Römische Katholische Kirche. So, nein, der hat im Inneren gesagt, wenn ihr authentisch Christusnachfolge leben wollt oder biblischen Glauben leben wollt, dann, liebe verweltlichte Klerikerkirche, also die Kirche, die Franziskus vor Augen hatte, war ja auch eine, die mittlerweile schon im Reichtum gelebt hat, sich eingerichtet hatte. Dann müsst ihr euch, die war an der Macht, an den Fleischtöpfen der Macht. Dann müsst ihr euch ändern. Und das ist, finde ich, bis heute ein ziemlich revolutionierender Impuls.
Heute glücklicherweise nicht mehr. Deswegen sind wir in anderen Zeiten. Ich glaube, es fällt mir
zumindest nicht überall.
Es ist relativ schwierig, uns da rein zu versetzen, weil im Mittelalter, in dem Hochmittelalter spät, da war die Kirche wirklich Machtzentrum, auch politisches Machtzentrum. Und auch die Ländereien gehörten ihnen und so weiter. Das ist ja heute glücklicherweise nicht mehr der Fall. Und deswegen hat das auch so gewirkt. Es gibt eine dialektische Wirkung von dieser Bewegung, denn viele Leute damals haben dann in den folgenden Jahren ihr Erbe den Bettelorden vermacht, auf das sie immer reicher wurden. Die wurden immer reicher und wohlhabender. Die haben die tollsten Sachen gebaut in den Städten. Und das ist eine hohe Dialektik des Geschehens. Also wie Franz dann 200 Jahre später selber auf seine Bewegung, die er begründet hat, reagiert hätte, weiß man ja nicht. 200 Jahre später wurden dann die Kapuziner gegründet, weil das war auch wieder ein Zurück zur echten Armut.
Was ich noch total wichtig finde, hervorzuheben, ist, dass natürlich diese Art von vielleicht Demokratisierung des Glaubens, könnte man vielleicht sagen, oder der Demokratisierung der Nachfolge, wie du das geschildert hast, Daniel, dass das trotz allem zunächst vor allem für die Männer gegolten hat. Also weil es gibt ja quasi das Pendant zu Franz von Assisi, ist Clara von Assisi. Und Clara von Assisi stammte selber nicht aus einer Kaufmannsfamilie, aber aus einer adeligen Familie. Und von ihr wird berichtet, dass sie schon als sehr junges Mädchen fasziniert war von Franz, von diesen Armutsbewegungen, und dass sie eigentlich da auch mitmachen wollte. Und es kommt dann auch zum Bruch mit ihrem Elternhaus. Der ist zwar nicht so endgültig wie bei Franz, weil ihre anderen weiblichen Verwandten ihr dann irgendwann auch nachfolgen. Und sie gründet ja dann eigentlich einen Frauenzweig dieser Gemeinschaft. Und ich glaube, da muss man schon auch ganz realistischerweise sagen, dass Clara an ganz andere Grenzen gestoßen ist, als Franz gestoßen ist. Also bei Clara, beim Frauenzweig war das zum Beispiel ausgeschlossen, dass die einfach rausgehen konnten zu den Armen, zu den Leprakranken und so weiter, weil sich das einfach für die damalige Zeit gar nicht geschickt hat für Frauen. Und deshalb war klar, dass so ein Nomadenleben für eine Frauengemeinschaft undenkbar gewesen ist. Und die Franziskanerinnen haben dann auch eine Klosterregel erhalten, die auf Klausur beruht. Und es wird überliefert, dass Clara sich da sehr stark dagegen gewehrt hat, aber dass das am Ende unumgänglich war, um eben auch die kirchliche Anerkennung zu bekommen. Und mir scheint einfach total wichtig zu sein, ja, es gab diese Öffnung und natürlich hat das dann sicher auch dazu geführt, dass gerade Menschen, die nicht geweiht waren, spirituelles, geistliches Leben leben konnten. Aber in einem ersten Schritt war es sicher für Frauen noch mal viel schwieriger, unkonventionelle Wege zu gehen, als das jetzt für Franz und für seine Brüder der Fall war.
Das betrifft zum Beispiel auch ein anderes heißes Thema, das für Franz und seine Brüder zentral war, worum die gerungen und gekämpft haben mit dem Papst, nämlich die sogenannte Laienpredigt. Also das war wesentlicher Bestandteil der Praxis von Franz und dann den ersten Gefährten, zu predigen, also umherzuziehen und den Leuten über den Glauben zu erzählen, den Glauben als Evangelium, die Bibel auszulegen, ja, zu predigen. Damals vorbehalten den Geweihten. Und übrigens wird bis heute in katholischen Gemeinden gerungen, dass Pastoralassistentinnen, Assistenten, Referentinnen etc. auch predigen dürfen. Bis heute heißes Thema noch.
In Deutschland vor allem. Ja. In der Messe in Deutschland. Oder ja, mehr als in der Schweiz, glaube ich, aber trotzdem, ja. Ja, ich habe mich jetzt gerade gefragt, was nehmen wir da jetzt von Franziskus für heute mit? Also wenn man auf die Kirche schaut, kann man sicherlich was mitnehmen. Das haben wir ja jetzt schon so angesprochen, aber für euch persönlich, habt ihr da ihr mitnehmt?
Mir fehlt noch ein Wort zu etwas sehr Zentralem. Und das ist jedenfalls, was mir zentral scheint. Das ist, dass zu diesen Lebensformen, von denen wir auch beim letzten Mal schon gesprochen haben und auch heute wieder, gehören als Ideale Armut, Verzicht auf Ehe und Sexualität und Gehorsam als die drei ganz großen Ideale. Das, finde ich, kann man nicht weglassen. Und das ist ja etwas, was eigentlich alles in sich sinnvoll ist, nämlich ein Wohlstand, eine gelebte Sexualität, die reif ist und die schön ist, und auch eine Autonomie, also sich selbst zu bestimmen, sein Leben zu gestalten. Und auf das verzichten die also. Und mir scheint das ziemlich wichtig zu sein, zu betonen, dass das eine Form ist von Ausdruck dessen, was unser größtes Problem ist, damit kreativ und gut umzugehen, und dass das quasi symbolisch zum Ausdruck gebracht wird, indem Menschen darauf bewusst verzichten. Das heißt also bewusst etwas weglassen, was eigentlich sinnvoll ist. Wenn nämlich entstünde die Idee, das sei in sich sinnvoll, ne, arm zu sein und gar nichts zu haben oder auf die Sexualität und Leiblichkeit zu verzichten, dann entstehen große Irrtümer. Und die Christentumsgeschichte ist voll von diesen Irrtümern. Das beschäftigt mich schon sehr, gerade was die Sexualität betrifft.
Ja, ich formuliere es so, die problematische Dialektik der Armutsnachfolge. Christus findet man in den Armen. Ja, was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, man sollte idealerweise arm sein und kann dann Christus besser finden? Ist nicht Armut etwas, was wir alle doch bekämpfen wollen und sollen? Und ist nicht
arm
dann
im Geiste, ist ja die.
Ja, aber das ist
die Spiritualisierung des Armutsbegriffes.
Also da bei Leo dem 14., beim jetzigen Papst, der hat ja gerade sein erstes größeres Schreiben, die Lexite heißt das, geschrieben. Und da, Entschuldigung, aber das ist ständiges Hin- und Hergehen zwischen: eigentlich finden wir Christus nur bei den ganz Armen, und zwar bei den materiell Armen, die weniger als einen Dollar pro Tag haben. Er konkretisiert das auch. Und gleichzeitig sollten wir aber alles tun, um dieser Armut, also genau wie du, Daniel, das gerade gesagt hast, und diese Spannung, die kriegt er auch nicht aus seinem Programm weg. Und ich finde, man sollte das mal stärker thematisieren. Es kann nicht ein Ziel in sich selbst sein. Aber wenn er sagt, dass wir nur Christus begegnen können, wenn wir zu den ganz Armen gehen, dann verabsolutiert er damit etwas. Das ist, hat etwas Problematisches. Ich habe ja vorhin gesagt, es sei etwas Symbolisches, eine symbolische Äußerung. Wenn es mehr als das ist, dann müssen wir alle wirklich in Sack und Asche gehen und dann ist das die einzige Möglichkeit, wirklich Nachfolge zu leben.
Ja, aber es gibt vielleicht auch einen dritten Weg. Das ist ein bisschen zu binär, das zu 0-1-mäßig zu deuten.
Ich bin also einfach denkend.
Ich glaube, es reicht nicht. Also, nein, ich denke, es gibt einen dritten Weg, um mit dieser Dialektik ist dann vielleicht doch nicht passend, damit umzugehen und zu sagen, und das denke ich auch, Elisabeth, auf deine Frage, das ist wirklich das, wofür dieses franziskanische Momentum bleibend Wert hat bis heute und wohl auch fortlaufend, nämlich das Kirche sein grundständig darauf ausgelegt ist, herauszugehen aus der eigenen Komfortzone, also an die Ränder zu gehen und über den eigenen Tellerrand zu gucken und auf die zu gucken, die erstmal nicht gesehen werden und sich von dort her auch verändern zu lassen. Und das ist etwas, was ja auch eine existenzielle Erfahrung individuell und kollektiv ist, dass wenn man den Glauben leben will in Gemeinschaft, ob man das jetzt nun Kirche nennt oder wie institutionell auch immer, dass man merkt, wenn man nur bei sich bleibt, schwimmt man irgendwann im eigenen Saft und es braucht dieses sich von den anderen prägen lassen, verändern lassen, sich von anderen, von denen am Rande, von denen außerhalb zurufen lassen, wozu überhaupt religiöser, biblischer Glaube denn in der Welt ist und was die Existenz des Christseins sein soll. Nicht selbstgenügsam bei sich zu bleiben, sondern auf die je größere, auf eine je größere Zusammengehörigkeit der Menschen hinzuwirken und zu arbeiten. Das, finde ich, ist was, wofür diese franziskanischen Impulse wirklich stehen und dafür sind sie originell und auch bleibend, ist mein Eindruck.
Ich habe auch große Sympathien für das, was ich vorhin mit Gerd Theissen Statusverzicht genannt habe. Also mir gefällt das ziemlich gut da in der Schweiz, dass Titel zum Beispiel grundsätzlich mal weggelassen werden. Und wenn ich sie dann brauchen würde, dann löst das ein Rümpfen der Nase aus beim anderen. Das ist zwar nicht christlich motiviert, sondern sein kulturelles Erbe in einer calvinistisch-zwinglianischen Schweiz. Aber eins, das mir gut gefällt. Und das auch etwas zu tun hat mit Gleichheit, ja? Denn Statusverzicht hat ja als letztes die Idee, also jetzt kommt der Moralist wieder, die Idee der Gleichheit, die mir sehr, sehr gut gefällt, die es schwer hat in unserer Gesellschaft mit der Blasenbildung. Also ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, was du gesagt hast, Daniel, gerade, ich gehe auf andere zu. Das heißt heute in aller Gewöhnlichkeit, ohne dass ich es merke, auch oft beim Töckeln im Internet, werde ich immer wieder in Verbindung gesetzt mit Leuten aus meiner Blase. Leuten, die das Leben genauso sehen wie ich selber. Und das ist natürlich das, was damit nicht gemeint ist, ja? Mit dem Hinausgehen, sondern zu den anderen. Das ist schon eine Herausforderung auch heute.
Und das andere Element, Elisabeth, du hast es vorhin schon genannt, ist das Thema Verbundenheit in der Schöpfung oder Lob der Schöpfung vielleicht noch allgemeiner. Also berühmtestes literarisches Zeugnis von Franz ist ja der Sonnengesang. Ein breites Lob einfach der Schöpfungswirklichkeit in allen Dimensionen, bis hin zu gelobt seist du, Schwester Tod, glaube ich, heißt es.
Bruder Tod. Der ist natürlich ja. Schwester Tod im Italienischen. Ja.
Genau, Schwester Tod im Italienischen, ja. Also das ist schon auch ein Impuls, der dem Christentum geschichtlich gut tat und weiterhin gut tut und ihn bewahrt vor dem Abdriften in die Gnostik, also in die Entweltlichung, in das Abgehobensein, in die Blase des reinen Erlösungsglaubens und ihn bindet und verweist auf die geschöpflichen Wirklichkeiten unserer Erde in all ihren Dimensionen und auch damit natürlich verbunden der Sorge, der Verantwortung für diese Schöpfung, aber bei Franziskus zuerst mal des Lobes für diese Schöpfung. Also die franziskanische Schöpfungsfrömmigkeit ist ja eine heitere, eine fröhliche, eine weltoffene und freudige Frömmigkeit irgendwie und Spiritualität.
Und ich glaube, für mich ist es auch so, wenn du fragst, Elisabeth, ja, was machen wir damit oder was bleibt für uns? Ich glaube, für mich im Bereich der Spiritualität, wenn es um so große Figuren geht oder auch um Spiritualitätsgeschichte, dann sind es für mich so kleine Funken, die mir zufliegen. Und manchmal ist ein Funke da, der vielleicht ein Feuer entfachen kann und bei dem ich merke, okay, der löst jetzt etwas in mir aus. Und alles andere, was vielleicht, woher der Funke kam, das spricht mich weniger an. Also für mich sind es kleine Schätze, kleine Funken, die etwas auslösen können.
Ja, ich fand das ganz gut, wie du das nochmal auf den Punkt gebracht hast, Daniel, dieses Verlassen der Komfortzone und auf die Ausgegrenzten und Armen zu gehen. Also darüber habe ich jetzt noch nachgedacht, wo hat man das sonst so als Vorgabe wirklich und wie bequem ist es eigentlich, das nicht zu machen? Und wer regt einen dazu an, das doch zu tun? Mir fällt nicht so viel anderes ein, also außerhalb der ja, ist gut, vielleicht so einen humanistischen Geist oder so, aber ich glaube, das, was heute auch immer noch sehr präsent ist, ist eben die Gefahr, weil es so bequem und angenehm ist, in seiner eigenen Blase zu bleiben und auch alle Menschen, die irgendwie komisch oder anstrengend oder auffällig sind, außen vor zu lassen.
Und gleichzeitig ist es aber auch das große Problem von uns in der Schweiz, was das genau heißt. Ich meine, wenn Leo der 14. das schreibt, dann hat er einfach 30 Jahre oder 20 oder 30 Jahre in Peru verbracht. Da ist das mir schon sehr klar, wer die Armen sind und wer die Reichen. Das ist da definiert. Das ist eine Klarheit in dieser Gesellschaft, in unserer nicht. Und das zu übertragen, was heißt das genau? Es macht mir nicht gerade schlaflose Nächte, das wäre jetzt übertrieben, aber das ist alles andere als evident für mich. Also wenn der Leo da in Rom sitzt und schreibt das, was genau heißt das für uns heute hier und jetzt aus der Blase raus an die Ränder gehen? Wo sind die Ränder? Und wer ist das? Es gibt ein großes Armutsbekämpfungsprogramm des Bundesrats, das ich sehr, sehr schätze. Das ist ganz toll. 2020 bis 2025 läuft das. Das habe ich genau studiert. Ich weiß, wer die Armen sind in der Schweiz. Ja? Aber von denen ist hier nicht die Rede. Das sind zum Beispiel verschuldete junge Leute, 25-Jährige, die bis über beide Ohren verschuldet sind, weil sie nicht mit Geld umgehen können, weil sie es nicht gelernt haben. Und jetzt aus der ganzen, ich sag mal ganz vorsichtig, Katastrophe wieder rauskommen müssen. Und dazu braucht es ganz vieles, dass das überhaupt möglich ist, sonst gibt das ein Desaster-Biografie. Also das war zum Beispiel eine Form von Armut in der Schweiz.
Aber schau mal hin, also das Entscheidende, Elisabeth, hast ja du gerade gesagt, also was würde so ein franziskanischer Impuls jetzt bedeuten? Oder vielleicht ist er viel stärker schon wirksam in unserer westeuropäischen Geschichte auch von Staatlichkeit, von sozial orientierter Politik, als wir das heute noch so bewusst haben. Denn wir können ja fragen, wer verpflichtet eigentlich einen Staat, sich zu sorgen um gesellschaftlichen Zusammenhalt? Darum, dass nicht bestimmte Gruppen völlig durchs das Netz durchfallen. Wer sind denn die Marker, die sagen, die Faktoren, die sagen, das dürfen wir eigentlich nicht? Ja, wenn man da nur an den wohlmeinenden Menschenverstand appelliert, ist man vielleicht schnell am Ende. Und ich denke schon, dass so Impulse, für die das Christentum mit einem Franz von Assisi steht, auch wesentliche Faktoren sind für das, was man europäischen Sozialstaat nennt. Dass sich in den Politiken unserer Staaten die Grundüberzeugung durchgesetzt hat und sogar rechtlich verbrieft, das mittlerweile sogar rechtlich verbrieft ist, das nicht geht, dass man zum Beispiel so utilitaristisch einfach nur den größten Nutzen für die größte Zahl sich damit zufrieden gibt an politischen Maßnahmen und bewusst in Kauf nimmt, dass bestimmte Gruppen dann eben ganz am Rand durchfallen. Und so klein sind die Gruppen dann irgendwann gar nicht mehr. Ja, so.
Ich finde auch das, was du jetzt mit dem Utilitarismus gesagt hast, der quasi dann vielleicht über einzelne Personen gänzlich hinwegsieht. Das finde ich auch entscheidend für mich jetzt, was ich als franziskanischen Impuls mitnehmen würde, dass es ist eben eine Begegnung an den Rändern, nicht von oben herab, sondern von mir aus gesehen will ja Franziskus quasi einer von den anderen sein oder den anderen als gleichwertig betrachten. Und für mich ist das schon auch sehr wichtig, so dass es nicht darum geht, über die Armen zu sprechen oder über sie zu verfügen oder über sie zu bestimmen, sondern sie als Menschen, als Personen, als Subjekte ernst zu nehmen. Das ist für mich auch etwas, was ich aus diesen franziskanischen Impulsen mitnehmen würde.
Also ich glaube, das zuletzt ist immer der, also ich komme jedenfalls nicht davon weg, auch wenn ich dir gerade zugehört habe, Noemi, zuletzt ist immer die Frage, ja, warum arm? Ja, damit Platz wird für das, was wirklich wichtig ist. Also Armut im Sinn von keine Ablenkung, keine, nicht zu viel Alkohol, um sich zu betäuben, sondern um wirklich Platz zu schaffen, also Raum, Zeit zu schaffen für das Wesentliche. Ich glaube, das ist auch, wenn man dem Franz kein Unrecht tun will, was er alles ausgelöst hat, ist enorm, also über Jahrhunderte. Aber ich glaube, das war schon der zentrale Aspekt, warum Armut, sonst das Armut selber ist ja nur erstmal Elend. Ja? Aber wir sind wieder auf Feld 1, ich gebe zu. Aber dieses Raumschaffen für etwas, auch in sich selber, das kratzt schon an mir. Ja.
Und auch Fenster für Aufmerksamkeit, überhaupt für andere. Ne? Nicht, genau, also dass man nicht unentwegt mit sich selbst beschäftigt ist, sondern auch aufmerksam wird für die Umgebung.
Jetzt kommt wieder das Wort Dialektische, was ich bei den Wüstenvätern gesehen habe, auch und bei Franz natürlich auch. Wenn ich Platz schaffe für Gott, dann schaffe ich Platz für die anderen Geschöpfe, für die, dann nehme ich an, das war. Also du hast es gerade gesagt, ich wollte es nur nochmal wiederholt. Das ist ja ein Phänomen, dass ich beschäftige mich mit mir selber quasi, aber es passiert das Gegenteil. Das ist etwas sehr Faszinierendes und ich glaube auch, dass es gehört unbedingt zu den roten Fäden, die wir am Sammeln sind, im Hinblick auf die Spiritualität.
Ja, ich finde es spannend, weil der Blick jetzt auf, man könnte jetzt sagen, ach, das ist halt so ein historisches Kapitel und wir sind aber doch in der Gegenwart. Aber der Blick auf dieses historische Momentum wirft ganz grundsätzliche Fragen auf und in die Debatte sind wir jetzt gerade verwickelt und die müssen wir jetzt abbrechen, weil die Zeit zu Ende ist. Nämlich die Debatte darüber, was hat eigentlich Geltung trotz geschichtlichem, dem Strahl der Geschichte? Ja, wo gibt es sowas wie rote Fäden, das ist natürlich verwegen. Jeder Historiker würde aufschreien jetzt. Aber gibt es etwas, was Bestand hat, sich durchträgt, vielleicht in neuen Gestalten und was irgendwann mal also hineingekommen ist? Genesis und Geltung, ja, ist eine viel zitierte Formel. Und diese Dialektik zwischen dem,
ein schönes Wort,
woran Dialektik halten wir und was gilt für uns auch heute noch, obwohl es vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Welt gekommen ist. In diese Fragen verwickelt so ein Blick auf Franz, im Besonderen in Bezug auf den christlichen Glauben. Weil für jeden, der heute glaubt, stellt sich doch die Frage, in welcher Tradition, in welcher Kontinuität stehen wir mit diesem Glauben, den ich doch als heutiger glaube, obwohl er irgendwann einmal Jesus Christus historische Offenbarungsreligion. Gott hat zu biblischen Zeiten gesprochen, in Jesus Christus sich offenbart, in die Geschichte hinein. So, und da gab es immer wieder in der Geschichte Zeuginnen und Zeugen, und Franz ist ein ganz prominenter dafür, die ihre Interpretation, was dieser Glaube bedeutet und diese Offenbarung bedeutet, gegeben haben. Und wir sind heute noch im Gespräch, was hat davon Bestand? Und das finde ich total spannend, das so immer wieder auch mitzuerleben. Vielen Dank euch für den spannenden Austausch, an dich auch. Wenn du zugehört hast, schalte dich gerne ein. Du findest uns über Instagram oder über unsere Website. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.